Herzlich willkommen zu Mind the Dog. Heute mit der neuen Podcast-Folge. Und die, die es auf YouTube sehen, sehen schon, dass ich zwei ganz tolle Gäste dabei habe. Aber bevor wir reinstarten, wie immer, der kleine Werbeblock. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das auf Steady machen. Es kostet euch noch nicht mal die Kosten eines Kaffees. Für 3 € kriegt ihr die Folgen immer schon 2 Wochen früher und kriegt auch schon ein paar Bonussachen dazu. Und ihr fördert das, dass ich den Podcast so toll weitermachen kann mit so großartigen Menschen wie die, die heute an meiner Seite sind. Und zwar sind das Anna Oblasser-Mirtel und die Barbara Glatz vom Animal Training Center. Mögt ihr euch einmal kurz ein bisschen vorstellen für die, die ich euch vielleicht noch nicht kenne?
Jawohl, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung als erstes. Wir freuen uns total, dass wir hier dabei sein dürfen. Ich bin die Anna. Ich wollte immer schon Tiertrainerin werden. Für mich kam nie wirklich was anderes in Frage. Und dann habe ich in der Zeitschrift Ein Herz für Tiere gelesen, dass es da dieses Studium gibt in den USA, wo man Tiertraining studieren kann. Und habe das ausgeschnitten, meinen Eltern vorgelegt. Dann sagt, das werde ich machen. Und die haben gesagt, na klar, träumen weiter. Und dann habe ich das durchgezogen und bin direkt nach der Matura, also nach dem Abi, nach Amerika mit damals meinem Freund und Hund und habe dort dieses Studium am Moorpark College absolvieren dürfen, was eine unglaublich tolle Erfahrung war. Ich bin dort hingegangen als Hundetrainer in einer konventionellen Hundeschule. Es war 2004, das heißt, da war das Training sowieso noch völlig anders und das habe ich schon einige Jahre davor praktiziert während meiner Schulzeit und dachte mir, ein bisschen Bauchweh habe ich schon bei diesem Studium, weil es da ganz viel um exotische Tiere geht und um Training von Zootieren. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich dazu stehe, dass wilde Tiere in menschlicher Obhut gehalten werden. Und dachte mir, naja, wo gibt es eine bessere Möglichkeit, als zu lernen, als auf dieser Uni? Und dachte mir, Augen zu und durch. Und ich schaue einfach, was ich mir mitnehmen kann fürs Hundetraining danach in Europa. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Ich hatte ein ganz wunderbares Erlebnis, ein Medical Training Erlebnis mit einem Affen, das meine Ansichten für immer verändert hat, wo ich erkannt habe, warum Tiertraining so eine coole Sache ist und warum es mir ein Herzensanliegen ist, dann solche Sachen in Europa auch zu verbreiten. Und dann bin ich zurückgekommen nach Beendigung des Studiums nach Österreich und hier gab es, oh Wunder, keinen Job als Tiertrainer. Deswegen musste ich das Animal Training Center gründen. Und genau, dann kam sehr schnell die Barbara zu mir.
Genau, auch ein Hallo von mir. Ich bin die Barbara, ich bin Animal Training Center gibt es heuer, dieses Jahr im Juli, 20 Jahre. Und seit 19 Jahren bin ich auch dabei. Ich habe Biologie studiert in Graz und habe relativ zu Beginn der Firma begonnen mit einem Praktikum, die Anna zu unterstützen und habe dann mit ihr gemeinsam weiter das Animal Training Center aufgebaut. Und im Laufe der Jahre sind viele Themenbereiche dazugekommen zum Hundetraining. Wir machen ganz viele verschiedene Dinge hier. Mittlerweile haben wir auch ein sehr, sehr großes Team von fast 30 Leuten ungefähr, verteilt in Österreich und auch in Deutschland. Und ja, ich bin mittlerweile hauptsächlich zuständig für die Consultings in Zoos und anderen Einrichtungen, beziehungsweise bieten wir gemeinsame Ausbildung zum Tiertrainer an, hier bei uns am Animal Training Center.
Genau. Und damit wir diese Ausbildung anbieten können, haben wir ganz viele Tiere hier am Hof. Das heißt, rund 70 Tiere aus 25 verschiedenen Tierarten leben hier. Und ich auch und meine Familie.
Und diese Tiere helfen uns dabei einerseits Training, also Menschen Training näher zu bringen. Sowohl Laien als auch wirklich Profis, die gern über den Tellerrand rausschauen. Hundetrainer zum Beispiel oder auch Pferdetrainerinnen oder Tierärzte, die von und mit unseren Tieren lernen können und möchten und ihre Erfahrung einfach erweitern können. Von anderen Tierarten zu lernen, ist wahnsinnig bereichernd und da unterstützen uns unsere Tiere sehr. Und nebenbei haben sie noch so einen Nebenjob und unterstützen uns in der Bildungsarbeit für Kinder und Erwachsene.
Genau. Das sind die Sachen, die wir hier so machen.
Also schon ein Riesending, was ihr da in den letzten 20 Jahren hochgezogen habt. Und ich weiß auch, dass ganz viele von meinen Kolleginnen, ich habe es leider nicht geschafft, solange ich noch in Bayern war, weil mein Hundebestand das selten zugelassen hat, dass ich irgendwie entspannt wegfahren konnte. Aber vielleicht schaffen wir das nochmal irgendwie in den nächsten Jahren, dass ich auch zu euch kommen kann. Weil ich weiß, dass von ganz vielen Kolleginnen immer riesen Lobeshymnen kommen und immer alle ganz begeistert sind, wenn sie bei euch waren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das Ganze mit Hundetraining zusammen, wenn wir jetzt auch über andere Tiere sprechen, finde ich es super, super spannend und sehr, sehr wichtig zu gucken, was können wir auch von anderen Tieren lernen, die ja auch nicht so dem Menschen zugetan sind. Und das, finde ich, ist ein großer Punkt, weil ja immer wieder gesagt wird, ja, Hunde muss man irgendwie unterdrücken und dem irgendwie zeigen, wo der Hammer hängt, weil sonst wachsen die uns über den Kopf. Und ich denke dann immer, wenn ich exotischen Tieren, wenn ich einem, also ganz, das große Beispiel ist ja immer, wenn ich einem Krokodil beibringen kann, dass ich ihm Blut abnehmen kann übers Medical Training, dann werde ich es ja wohl schaffen, meinem Hund irgendwie einen Rückruf beizubringen oder einen Sitz beizubringen, ohne grob zu werden. Ja, und heute ist ja das große, große Überthema Medical Training. Das ist ja so euer absolutes Steckenpferd. Und da würde ich ganz gerne als erstes mal mit der Frage einsteigen, warum das denn so wichtig ist. Medical Training bedeutet ja, dass ich einem Tier beibringe, kooperativ zu sein, wenn ich irgendwas an ihm machen muss, also Blut abnehmen muss, in die Ohren gucken muss, abhören muss, was auch immer.
Genau so. Also prinzipiell unterscheiden wir ja Training für primäre Kunde und für sekundäre Kunde. Und für sekundäre Kunde davon alle Sachen rein, die irgendjemand anderem zugutekommen. Wenn wir zum Beispiel Assistenzhunde trainieren, dann kommt es eben dem Menschen zugute, für den wir den Hund trainieren. Und in ganz vielen anderen Gebieten ist das auch so, dass das Training eigentlich einen anderen Sinn und Zweck hat. Und im primären Training geht es ja darum, dass wir dem Individuum selbst etwas Gutes tun. Und ganz häufig stellt sich heraus, dass wenn wir Kundenanfragen bekommen, dass es eigentlich darum geht, dass der Mensch etwas haben möchte und dass es gar nicht so sehr fürs Tier ist. Und uns war es ein großes, großes Anliegen, das, was wir aus dem Exotentraining so kennen, das heißt, dass der Bär in den Becher pinkelt und uns den Becher zurück rausschiebt oder dass der Affe sich Blut abnehmen lässt, dass das dort quasi selbstverständlich ist. Nicht in allen Zoos, aber es kommt aus Amerika immer weiter zu uns. Es kommen auch gute Sachen aus Amerika zu uns.
Ein paar wenige.
Und das war uns wahnsinnig wichtig, dass wir hier die Augen öffnen dafür, dass Tiere uns oder auch Hunde insbesondere uns so wahnsinnig viel geben und dass es hier eine super coole Möglichkeit ist, den Tieren was zurückzugeben. Dadurch, dass wir sie entsprechend vorbereiten, Positionen potenziell sehr stressig werden könnten für sie.
Okay, jetzt habt ihr gerade ein bisschen gehangen, aber ich glaube, jetzt ist wieder da. Nee, jetzt alles gut, ist wieder da. Ist gut. Okay, das heißt, letzten Endes ist Medical Training dafür da, das Tier zu entspannen und dass es weniger Stress hat in Situationen, die wir ja nicht umgehen können. Also es gibt ja Situationen, ich muss zum Tierarzt, ich muss einem Tier mal Blut abnehmen lassen, ich muss es vielleicht röntgen lassen, ich muss die Zähne putzen, die Krallen schneiden, so die üblichen Sachen, die ja einfach gemacht werden müssen. Und das finden ja die wenigsten Tiere toll.
Erstmal. Genau. Also wir müssen das tun einerseits und andererseits haben wir herausgefunden, dass wenn das Tier gut vorbereitet ist und dass wenn das überhaupt kein Stress ist, sondern wenn das sogar eine lustige Medical Trainingseinheit ist, dann sorgt man schneller vor. Das heißt, da schaut man früher in die Ohren rein, als wenn es ein Wahnsinnsstress ist.
Es geht immer zum Tierarzt, ja, weil wir kennen sie alle, ne? Wenn unser Hund oder unser Haustier Stress beim Tierarzt hat, dann stresst uns das auch.
Und wir kennen es von uns selbst. Ne? Die Barbara kann mit dem Zahnarzt viel besser umgehen, die geht da ganz regelmäßig hin. Ich gehe erst, wenn es richtig wehtut und es nicht mehr aushalte. Mhm. Und davon wollen wir weg.
Ich kenne das auch total. Also meine kleine Chihuahua-Hündin Coco, die hat so Panik beim Tierarzt, dass sie mir auch schon mal beim Impfen unter sich gekotet hat. Vor lauter Angst. Und seitdem vermeide ich das, wo es nur geht. Also ich gehe mit ihr eigentlich nur zum Tierarzt, wenn ich merke, okay, wir müssen jetzt hin. Ja. Ich kann es selbst nicht mehr auffangen. Und das sollte es ja nicht sein.
Genau. Ja. Noch dazu ist das halt so, dass unsere Haustiere den Nachteil haben, dass wir sie relativ einfach fixieren können und über sie hinweg bestimmen können. Wir können sehr schnell übergriffig werden und wir haben sehr fortgeschrittene Hilfsmittel, um die Tiere wehrlos zu machen. Also es soll kein Plädoyer gegen den Maulkorb sein, aber den Maulkorb zu missbrauchen statt Training, einfach raus damit der Hund nicht mehr verletzen kann, stimmt uns schon sehr bedenklich. Und da haben exotische Tiere, gerade Tiere, die wir im geschützten Kontakt arbeiten, das heißt, wo immer eine Barriere zwischen uns und dem Tier ist, da haben wir einen riesen Vorteil, dass wir echt ordentlich arbeiten müssen als Trainer. Weil wenn das Tier keinen Bock hat, dann dreht es sich um und ist weg und wir haben keinerlei Möglichkeiten, das wieder herzuholen.
Ja. Und hier sehen wir ja auch, dass es gut geht. Und dass es letzten Endes, ich sage jetzt mal, eher der Willen des Menschen ist, also ich bin zu faul, ich möchte nicht die Zeit investieren, vielleicht weiß ich auch nicht so richtig, wie ich das Training aufbauen kann mit meinem Hund. Da kommt ja vieles zusammen.
Ja.
Warum man das nicht macht, ne?
Man muss schon auch dazu sagen, dass halt Medical Training einfach sein kann, aber nicht immer unbedingt einfach ist. Und sehr viele Menschen haben ihre Haustiere nicht unbedingt, weil sie trainieren möchten, sondern weil sie einen Partner möchten. Und ich denke, die Ansprüche an Haustiere, insbesondere Hunde, sind in den letzten Jahren schon sehr gestiegen. Und auch die Möglichkeiten, die es gibt, mit ihnen zu arbeiten. Aber bei Weitem ist halt nicht jeder Hundehalter, jede Hundehalterin so weit, dass er auch wirklich trainieren möchte, mehr als notwendig, weil es nun mal keine Trainer sind.
Und auch keine Trainer sein wollen und nicht werden wollen. Und das ist auch okay.
Ist auch okay.
Und ich glaube, dass es im Moment schwierig ist für Menschen, die gern ins Medical Training einsteigen wollen, sich zu entscheiden, welchen Weg gehen sie denn, weil es gibt mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten im Medical Training, was ganz wunderbar ist. Aber wie wir wissen, kann ja zu viel Auswahlmöglichkeit auch manchmal überfordernd sein.
Und auch dieser Druck, den man eventuell verspürt, wenn wir wissen es ja alle, ne? Welche Videos posten wir? Wir posten Videos oder erzählen von Situationen, wo alles super funktioniert. Ne? Und dann kriegt man den Eindruck, dass das so sein muss. Und wenn ich das nicht schaffe mit meinem Hund, dann brauche ich es gar nicht tun. Weil ich werde es nie schaffen, dass mein Hund vielleicht bei einer Blutabnahme ruhig und freiwillig dasteht und das über sich ergehen lässt oder sogar sich darüber freut, dass er das machen kann. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich es nie schaffen werde, dann gehe ich es vielleicht gar nicht an und trainiere auch nicht die Fixierung oder ein ruhiges Stehen oder was auch immer. Ne? Es ist ja auch schon so hilfreich, wenn man kleine Elemente aus dem Medical Training trainiert. Das heißt, für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht urteilen und sagen, das ist gut oder das ist schlecht, sondern für uns ist alles gut, was weg ist von diesem Fixieren. Alles, wo wir dem Hund helfen können, dass er nicht panisch werden muss in der Situation, dass er nicht das Gefühl hat, dass er flüchten muss oder zubeißen muss. Alles, was in die Richtung geht, ist hilfreich.
Genau. Und wenn wir davon fixieren sprechen, dann meinen wir fixieren gegen den Willen. Ne? Natürlich kann man eine freiwillige Fixierung ordentlich und sauber trainieren, was sowieso jedes Tier können sollte als Basisübung. Aber wir wollen diese Übergriffigkeit, dass es zu den 4F-Reaktionen kommt, davon wollen wir weg. Und alles andere ist doch ein super toller Gewinn.
Für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz so arg drin sind im Hundetraining, 4F ist Freeze, also einfrieren, flüchten, fight, kämpfen.
Und Säbelzahn, oder?
Ja. Ja, genau, und Flirt. Ich bin jetzt gerade durchgegangen, welche hatte ich schon? Was fehlt mir noch?
Ja. Genau. So ein Blödeln, ne?
Ja, genau, so ein Rumblödeln, so ein bisschen rumzappeln. Genau, das wollen wir nicht haben, sondern eigentlich möchten wir einen halbwegs entspannten Hund haben. Und ja, da finde ich, ist auch schon mal so der erste Einstieg ganz gut zu sagen, okay, also die meisten fangen ja eh viel zu spät an. So nächste Woche muss ich zum Tierarzt, dann fange ich jetzt mal diese Woche an. So funktioniert es ja nicht. Was würdet ihr denn empfehlen, so als ersten Schritt, also wenn jemand ins Medical Training einsteigen möchte? Wie sollte er oder sie da vorgehen?
Also optimal ist es natürlich, wenn man mit einem Welpen beginnen kann, klar. Ne? Also alles, was man als Kind lernt, ist einfach später. Und das ist gerade uns auch sehr wichtig, wenn wir Welpenkurse hier anbieten im Animal Training Center, dass wir wegkommen von diesem, mein Hund muss jetzt Sitz aus der Bewegung machen oder Platz aus der Bewegung und Bleib machen in der nassen Wiese oder sonst irgendwas, sondern dass wir Life Skills beibringen. Und zu diesen Life Skills gehört eben auch Vorbereitung für den Tierarzt. Zumindest dahingehend, dass wir die Tierarztpraxis kennenlernen, dass sie Tierarztbesuche, die ersten angenehm sind und dass man eben solche Dinge übt, wie zum Beispiel fixieren, freiwilliges Fixieren. Weil wie wir alle wissen, sehr, sehr oft ist das Fixieren viel schlimmer als das, was danach passiert.
Mhm.
Beim Fixieren passieren meistens diese 4F-Reaktionen, wo das Tier wirklich das Gefühl hat, dass es um sein Leben kämpfen muss und deshalb einfach reagiert. Und wenn wir fixieren, schon einmal positiv besetzen können und die Tiere darauf vorbereiten können, haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen.
Wir haben einmal im Jahr selbst einen Wurf für unser Assistenzhundeprogramm und da haben wir die wunderbare Möglichkeit, die Hunde ab der Geburt zu begleiten. Und das ist natürlich der Oberhammer. Ne? Also wenn immer man die Möglichkeit hat, einen Hund aus einer Zucht zu nehmen, wo der Welpe schon beim Züchter in den ersten 8, 9, 10, 11, 12 Wochen vorbereitet wird, ist das das Allerbeste, was man tun kann. Da gibt es so wunderbare Programme, die man mit den Hunden durchlaufen kann, schon ab dem dritten Lebenstag, ab dem zweiten Lebenstag kann man schon beginnen, im Hirn gewisse Verknüpfungen bewusst herzustellen. Dann haben wir schon ganz viel gewonnen in Richtung Stressresistenz und mal eine Gewöhnung an Handling, sodass es was völlig Normales ist. Und nicht jeder hat die Möglichkeit. Das heißt, wenn das nicht so ist und wir haben jetzt einen Juvenil oder einen Erwachsenenhund und der hat bereits Probleme, dann ist er auch nicht so spät zu starten. Ne? Also selbst wenn der Hund 13 ist, können wir noch eine Gegenkonditionierung machen und die ist durchaus erfolgreich, weil die Lerngesetze hören ja nicht auf, nur weil der Hund älter wird.
Gegenkonditionierung in unserem Fall wird einfach bedeuten, dass wir gewisse Situationen an Gegenständen, an Menschen so positiv besetzen, dass das ursprünglich unangenehme Gefühl zu einem angenehmen wird. Und das ist nur eines der Dinge, die wir gut machen können, gegenkonditionieren und auch desensibilisieren. Was wir auch mit für jeden Hund jedes Alters empfehlen, sind gewisse Grundverhaltensweisen oder Grundsituationen, die ihr kennenlernt. Eben zum Beispiel fixieren, Maulkorbtraining, auch für Hunde, die nicht beißen, weil gerade in einer Stresssituation, wir können nie sicher wissen, wie sich ein Hund entscheidet, wenn er gestresst ist. Und wenn der Maulkorb keinen extra Stress darstellt, dann ist es immer gut, wenn man den nutzen kann.
Auf ja, dann Moment, kann ich, entschuldigt, da auch nochmal kurz, selbst wenn ich das nicht für zu Hause brauche und der sich beim eigenen Tierarzt wohlfühlt und dass da alles gut geht. Ich habe schon erlebt, dass meine Eltern im Urlaub waren in Italien, mussten dann zu einem fremden Tierarzt, mussten mit dem Taxi fahren und die Hündin hätte in 100 Jahren nichts gemacht. Aber der Tierarzt hat natürlich darauf bestanden, dass dieser Hund einen Maulkorb draufkriegt, weil Sprachbarriere, der kennt den Hund nicht. Und dann ist es natürlich super stressig für den Hund, wenn der in dem Moment, also es gibt immer Momente, wo so etwas passieren kann. Mein Hund verletzt sich schwer. Ich bin irgendwo im Berg unterwegs. Ich muss den fixieren, ich muss eine Maulschlaufe anlegen, ich muss einen Maulkorb drauf machen. Und wenn der das dann vorher schon kennt, dann ist es halt einfach viel, viel leichter. Und sowas passiert einfach schneller, als man denkt.
Und wir dürfen auch, und die Tierärzte hier nicht vergessen, wir müssen auch die Tierärzte in Schutz nehmen, weil die machen die Erfahrungen, die werden gebissen. Und die haben schon oft genug gehört, ich bin mir sicher, auch in Italien, dass dir eh nichts tut. Und deshalb muss man das auch verstehen, wenn der Tier jetzt sagt, gerade bei einem Hund, den er nicht kennt oder in einer Stresssituation, er möchte den Marker kaufen.
Genau, er möchte sich schützen und nicht 4 Wochen Krankenstand. Und
das ist so. Was wir auch noch sehr empfehlen für, zumindest für nicht ganz so extrem stressige Situationen, ist Durchfüttern üben. Und zwar durchfüttern auf eine Art und Weise, dass man nicht einfach nur füttert, sondern auch beim Füttern darauf achtet, was der Hund so tut. Das heißt, wie verändert sich die Schleckgeschwindigkeit zum Beispiel auf der Leckmatte? Gibt es Pausen, wenn ich den Kopf berühre oder so? Das heißt, gibt es irgendwie Reaktionen und wie kann ich dann mein Verhalten darauf anpassen, sodass der Hund ein Feedback kriegt? Ein bisschen ähnlich wie beim Bucket geben, ne, vom Firak-Patel. Dass der Hund auch ein Feedback kriegt, wenn er langsamer schlägt, dann geht die Berührung auch weg. Und wenn er wieder in Ruhe weiterschlägen kann, dann kommt die Berührung wieder, dass er ein bisschen mitsteuern kann. Ne? Genau.
Da lass uns einmal nochmal, also ich würde ganz gerne, bevor wir weitergehen, auf 2 Sachen so ein bisschen tiefer eingehen. Und zwar einmal nur so grob einmal den Überblick, wie ich ein Fixieren aufbauen würde. Also ne, in welcher Art und Weise man das machen kann, weil wir haben jetzt immer gesagt, ja, es wäre gut, das aufzubauen, aber dass man so ein bisschen einen Einblick gibt, wie sowas funktionieren kann.
Okay. Wir haben hier unser Lama.
Also für alle, die jetzt auf YouTube gucken, Anna hat ein sehr süßes Lama.
Ein Stofflama, kein echtes.
Ein Stofflama. Das heißt, für alle, die jetzt unseren Podcast hören, müssen jetzt einmal zu YouTube rüberspringen.
Jawohl. Beziehungsweise eine gute Vorstellungskraft haben.
Genau.
Wir werden beschreiben, was wir machen. Das heißt, wir haben unseren Hund oder unser Tier, das wir fixieren möchten. Und als erstes, was wir uns überlegen, ist, was ist die einfachste Fixierung, mit der man so viel wie möglich machen kann am Tier? Beim Hund ist es ja sehr oft so, dass wenn er in den Arm, mit der Brust in den Arm reingeht, ja, Und da kann man, je nachdem, wie sensibel das Tier ist und wie sensibel er auf Berührungen reagiert, kann man das mit dem eigenen Arm beginnen oder aber auch mit irgendeinem, mit Stühlen oder mit einer Begrenzung, mit Kamingitter oder wie auch immer, sodass der Hund die Berührung selbst herstellen kann und praktisch da reinlockt in diese Enge. Entweder direkt gleich in den Arm, wenn es okay ist, oder sonst in eine gebaute Enge rein.
Das heißt, ich kann das so machen, dass ich zum Beispiel Stühle umlege oder ich nehme gleich meinen Arm und dann hole ich das Tier mit Futter hier rein und fütter das für diese Berührung da drinnen. Und dann habe ich hier so eine große, breite Schleuse quasi. Und diese Schleuse soll dann immer enger werden, sodass das Tier jedes Mal neu einparkt, hereinkommt in diesen schmalen Tunnel, der vorne geschlossen ist. Und vorne gibt es tolle Futter. Rausgehen ist aber immer möglich zu dem Zeitpunkt.
Genau, wichtig ist allerdings, was wir gerne hätten, mach nochmal, wir würden gern vermeiden, dass der Hund so weit kommt, dass er von selber rausgehen will. Das heißt, wir würden ihn hier füttern, wenn wir wissen, das ist ein sehr sensibler Hund, der kann nicht so gut mit der Enge, würden wir ihn hier füttern und während Füttern schon die Hand aufmachen, sodass der Hund gar nie in die Verlegenheit kommt, dass er sagt, boah, jetzt wird es dann zu viel, ich bleibe noch wegen einem Futter, ich bleibe noch, aber eigentlich ist schon viel zu viel. Wir wollen dieses von sich aus rausgehen vermeiden, indem wir zuerst die Möglichkeit geben, diese Distanz aufzubauen.
Aber er kann jederzeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Barbara spricht schon den allerwichtigsten Punkt für uns im Medical Training an, nämlich die Kraft der negativen Verstärkung, die ja sonst, ne, egal ob wir Lima anschauen oder sonst irgendwelche Konzepte, die uns gute Leitfaden geben, anhand welcher Konsequenzen zum Beispiel orientiere ich mich jetzt, da ist ja die negative Verstärkung, sprich etwas wegnehmen, was unangenehm ist, weil es dann angenehm ist, ist immer ganz hinten drauf. Weil man ja prinzipiell davon ausgeht, man muss es erst zufügen, damit man es wegnehmen kann. Das ist auch häufig so, wie zum Beispiel im Reitsport. Im Medical Training ist es ähnlich, weil wir müssen das Unangenehme hinzufügen, wie zum Beispiel den Tierarzt. Es bleibt uns aber leider nichts anderes übrig. Wir haben keine Wahl, ohne dem Tierarzt zu arbeiten. Und da ist dieser Moment, wo das Unangenehme weggeht, die funktionserfüllende Verstärkung. Das heißt, das Tier bekommt das, was es wirklich braucht. Und das ist so viel wichtiger als dieses Leckerchen, mit dem ich das Tier in diese Fixierung reinlocke. Weil was das Tier wahrscheinlich wollen wird, ist nicht das Leckerchen, das ist schön und gut, aber was es wirklich will, ist Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Kontrolle. Und das bekommt am ehesten, das können wir schenken, wenn wir das Gruselige wegnehmen.
Ja. Ja, und das ist total wichtig, dass die Hunde diese Selbstbestimmung bekommen, weil sie dann es auch länger aushalten in diesen Situationen, weil sie wissen, wenn ich raus möchte, kann ich Bescheid geben und dann komme ich da raus. Und das ist, genau, finde ich, wirklich, das ist so das A und O beim Medical Training, weil wenn ich einen Hund immer reinzwinge, dann werden die immer dagegen gehen und werden immer versuchen, so schnell wie möglich rauszukommen. Wenn ich denen aber die Wahlmöglichkeit gebe, habe ich eher eine Compliance, dass sie drin bleiben.
Und wir kreieren ein bisschen einen Konflikt, wenn wir da mit gutem Futter gleichzeitig arbeiten. Ne? Weil dann einerseits dieses, ich will da hin, weil das muss ich haben, und andererseits eigentlich will ich gar nicht hin. Wenn wir dem Hund so weit haben, dass er in diese Fixierung reingeht, dann können wir es mit manchen Hunden auch durchaus noch ein bisschen weiter treiben. Und zwar, wenn er jetzt da drinnen ist und schon ganz eng anliegend hat die Hand, dann könnte man auch versuchen, zum Beispiel hier das Futter anbieten. Aha. Und wird versuchen, nach vorne zu kommen und sich gegen den Arm zu drücken. Das heißt, wir haben ein bisschen diese Kraft. Und in dem Moment, wo er entspannt, kann man füttern. Das heißt, wir haben einerseits baut er selbst diesen stärkeren Kontakt zum Arm auf und andererseits wird er aber mit Futter dann dafür belohnt, wenn er sich entspannt. Das ist allerdings erst, das macht man nicht immer und ist auch nur dann zu empfehlen, wenn der Hund diese Negativbestärkung nicht braucht, wenn er nicht unbedingt sagt, boah, es ist schon so schrecklich und so eng hier, sondern da wollen wir wirklich einen Hund haben, das wollen wir mit einem Hund machen, der sich prinzipiell wohlfühlt in dieser Umgebung.
Und nur unter Anleitung eines Profis, weil was wir nicht wollen, ist den Hund foppen
und ärgern und hier ist das Futter und das.
Das heißt, in homöopathischen Dosen.
Ja. Und das ist ja auch nochmal wichtig, dass man auch mit so Dingen wie Locken einfach vorsichtig sein muss, weil damit kann man sich ja auch durchaus mal Futter verderben. Ne? Also wenn ich den Hund zu viel in negative Dinge reinlocke und sage, halt das aus, halt das aus, halt das aus. Und also die meisten gehen ja einfach zu lange dran. Die machen das nicht also die wenigsten bauen das so kleinschrittig auf, dass es gut für den Hund ist, sondern man neigt ja dann zu, so ein bisschen zu übertreiben. Und dann kann ich es mir auch verderben,
ja,
weil der Hund dann einfach mit diesem Locken was Negatives verknüpft. Und das wollen wir auf keinen Fall.
Was uns dann auch ganz, ganz wichtig ist, das zu dem Punkt sehr gut passt, ist, dass wir die Reihenfolge richtig hinkriegen.
Mhm.
Das heißt, wenn wir den Hund zum Beispiel jetzt herlocken, hier füttern und dann den Arm umlegen und das Arm rumlegen, aber was Unangenehmes ist, dann verknüpfen wir das Angenehme, das Futter, mit was Unangenehmen. Und wenn wir aber positive Verknüpfungen herstellen möchten, dann müssen wir es umgekehrt machen. Das heißt, zuerst wollen wir den Arm präsentieren und das Setting so haben, damit der Hund weiß, was auf ihn zukommt. Und dann bieten wir das Futter an, sodass er entscheiden kann, ob es jetzt wert ist oder nicht. So können wir bestrafende Reize reduzieren. Im Medical Training haben wir bestrafende Reize, ne? Sehr oft. Eine Injektion, ein Schmerzreiz kann durchaus bestrafend wirken. Das heißt, wir wollen überall, wo es geht, wollen wir natürlich diesen aversiven Reiz reduzieren oder gar vermeiden oder gegenkonditionieren.
Genau. Und auch Müdigkeit, ihn immer, wie die Barbara sagt, schon am Anfang im Setting haben und nicht sagen, es ist alles fein, kommt ein Leckerchen holen und dann als Konsequenz, zack, da kommt jetzt dein Übel über dich. Ja. Sondern wir wollen schon vorher zeigen, was das Übel sein wird, so klein dosiert, dass der Hund sagt, okay, das schaffe ich. Und dann kommt eine angenehme Konsequenz. Sonst wird das Ganze nichts.
Okay, das heißt, so können wir eigentlich ganz gut und sicher eine Fixierung aufbauen, die der Hund dann auch gerne annimmt. Wichtig ist da halt wirklich diese Kleinschrittigkeit bei. Also wenn ihr das jetzt hört und ihr denkt, okay, wir machen das jetzt mal eben und machen das in 2 Tagen, so funktioniert es halt nicht. Also es muss wirklich gut und kleinschrittig aufgebaut werden. Und ich denke auch, dass es schon sinnvoll ist, das mit einem Trainer oder einer Trainerin an der Seite am Anfang aufzubauen, bis man ein gutes Gefühl dafür kriegt, weil man beim Medical Training einfach auch viel falsch machen kann. Beziehungsweise das dann nach hinten losgehen kann, wenn ich es nicht sauber und gut aufbaue für den Hund.
Ja, also gerade im Medical Training finden wir, dass da so viele versteckte, hemmende Faktoren sind oder strafende Reize, die uns ja gar nicht so bewusst sind. Dazu müssen wir im richtigen Moment die Hundesprache richtig interpretieren. Wir müssen viel Wissen haben über den Ablauf von den ABCs. Da braucht es einen Profi daneben, der einem mal eine Anleitung gibt.
Und gleichzeitig ist es, was noch dazu kommt, was Medical Training auch eventuell ein bisschen schwieriger, herausfordernder macht, ist das eigene Befinden dazu. Weil wir schon sehr viel projizieren, ne? Vor allem in schwierigen Situationen. Und dann kann es einerseits passieren, dass wir zu kleinschrittig arbeiten und dem Tier zu wenig zutrauen und uns dann auch unsicherer werden und dann zum Beispiel Berührungen oder gewisse Eingriffe besonders vorsichtig machen, was wieder unnatürlich wird, was eventuell wieder schwieriger wird, macht. Andererseits kann es aber natürlich auch sein, dass in die andere Richtung geht und sagt, okay, komm, das ist ja nur eine Spritze, das ist ja nur eine Impfung, das tut nicht weh. Das ist gleich vorbei. Und hier diesen Mittelweg zu finden, der für jedes Tier dann auch passt, ist schon eine Herausforderung, die einiges an Erfahrung und gutes Auge, finde ich, braucht.
Also ich persönlich finde dann ja auch immer gut, dass man sich dabei selbst filmt.
Oh ja.
Weil man dann einfach auch nochmal im Nachgang gucken kann, okay, war das jetzt wirklich gut für den Hund? Bei mir ist es selbst auch schon 1-2 Mal passiert, dass ich das aufgenommen habe, habe in die gleiche Richtung wie mein Hund geguckt, habe ihn aber von vorne nicht gesehen.
Aha.
Und habe dann das Video gesehen, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, das habe ich dann einem Kollegen Stefan Gronostal geschickt, weil der Juno mit mir aus anderen Gründen, der ist an den Stromzaun gekommen und hat das mit mir verknüpft. Und das war nicht gut, also er ist stark gegen mich gegangen und da war gerade so der Moment, wo wir angefangen haben, Geschirr wieder anziehen, ausziehen, dass das geht. Und dann habe ich das von vorne gefilmt und ich hatte nur gedacht, oh Gott, das kann ich dem nicht schicken. Das geht nicht, ich bin Trainerin, das kann ich nicht, echt nicht. Und der hat dann auch nur gemeint, der hat ein paar Mal echt die Luft angehalten, aber ich habe es halt von hinten nicht gesehen. Habe es erst gesehen, als ich mir das Video angeschaut habe. Und deswegen finde ich, ist es, also gerade in so einem Thema wie es Medical Training, finde ich, ist es total wichtig, das dann auch mal auf Video aufzunehmen und zu gucken, passt das wirklich für den Hund oder habe ich da irgendwas übersehen?
Da gibt es ja auch viele verschiedene schöne Konzepte, wie man mit solchen Problemen umgehen kann. Ne? Das eine ist, wir achten auf die Körpersprache des Hundes, braucht halt allerdings unsere Beobachtungsgabe, die man ja selbst als Profi nur bedingt hat. Ne?
Wenn man halt oft nur einen Teil von dir sieht,
dann ist es doof.
Das haben wir mit Großtieren, Giraffen, Elefanten oder ähnlichen noch viel Meeresprobleme. Okay. Du siehst halt immer nur diesen kleinen Ausschnitt.
Genau. Oder wir haben die Möglichkeit, den Tieren selbst ein Tool in die Hand zu geben, wo sie niederschwellig aussteigen können. Ne? Das heißt, wir können zum Beispiel über Kooperationssignale trainieren, wobei wir da uns in einem wirklich fortgeschrittenen Training befinden, weil es hier schon tatsächlich um Konzepte geht, die wir dem Tier beibringen möchten, sodass wir, wenn das Tier mal verstanden hat, worum es hier geht, nämlich ich kann Nein sagen und das ist voll okay und vielleicht wird sogar das primär also mit Futter verstärkt, heißt es, dass in anderen Situationen ich, wenn ich durchhalte, nicht unbedingt mehr bekommen soll, weil sonst beeinflussen wir das Tier ja wieder und manipulieren sie in Richtung Mitmachen. Und deswegen ist diese Entscheidungsfreiheit, die wir uns immer wünschen, dem Tier zu geben, sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil man wirklich die Konsequenzen, die man zur Verfügung stellt, von allen Seiten beleuchten muss. Und ich glaube, dass das selbst für Profis immer wieder sehr, sehr schwierig ist, da alles im Blick zu haben.
Ja.
Wenn das allerdings gelingt, und wir sehen, dass es sehr häufig gelingt, dann ist es ein wunderbares Tool, dass das Tier einfach sagen kann, so, bin hier raus, das geht mir einen Schritt zu weit. Und statt dass dann das Training beendet ist, gibt es eine kurze Pause oder eine andere Übung und dann steigen wir wieder neu ein und weiter geht's. Und dann sehen wir viele Hunde, die das mit diesem Tool wirklich, wirklich toll umgehen können und sich trauen, Nein zu sagen, beim Ja sagen, gut aussehen und sich häufig für Ja entscheiden.
Oder auch vielleicht gar nicht so gut aussehen. Ne? Manche Hunde sind von ihrer Körpersprache her schon so, dass sie einfach immer so ausschauen, als hätten sie ein schlechtes Gewissen. Also wird es ihnen schlecht gehen, als hätten sie Angst, was auch immer. Ne? Ich denke da jetzt an kleine Hunde oder an Windhunde oder bestimmte Typen, die einfach schnell mal beschwichtigen. Ne?
Wo man von außen gar nicht sieht, wie sie dann wirklich gehen.
Genau, und wenn wir dann zu sehr auf diese Beschwichtigungssignale achten, dann kommen wir vielleicht auch nicht vom Fleck und unterschätzen unsere Hunde. Und gerade da arbeiten wir eben gern mit diesem IBB-Signal, wie wir es nennen, Ich-bin-bereit-Signal, dass wir in dem Zusammenhang, der Name, der Begriff ist, wir uns irgendwie treffen in diesem Zusammenhang, weil was ist schon Kooperation? Alles, wo ein Tier mitmacht, können wir als Kooperation bezeichnen, oder? Und IBB, ich bin bereit, hat für uns immer das mehr auf den Punkt gebracht, was das Tier eigentlich, was wir eigentlich hören wollen von unserem Tier.
Also wir sehen ein IBB-Signal als eine Art von Kooperationssignal.
Genau.
Und dann, wie würde das denn bei euch aussehen? Also wenn euer Hund oder das Tier ein IBB-Signal gibt, also wenn es sagt, okay, ich bin bereit, wie kann das denn aussehen?
Das könnte ein Kinn-Target sein zum Beispiel. Ich lege mein Kinn ab auf dem Schoß, auf der Hand oder auf einem Stuhl, sodass ich auch ums Tier rumgehen kann, je nachdem, was ich brauche. Am liebsten trainiere ich es gleich so, dass es schön umsetzbar ist in verschiedenen Situationen. Das heißt, wenn ich das gleich auf ein Handtuch beibringe und unabhängig von meiner Position, dann habe ich quasi schon 3-1 gewonnen, weil dann muss ich nicht nochmal extra trainieren. Ich lege jetzt den Kopf auf die Couch und jetzt legst du den Kopf auf die Hand und jetzt legst du den Kopf auf den Schoß, sondern leg den Kopf einfach aufs Handtuch, egal wo es ist. Dann hätte ich schon mal ein wunderbares Ich-bin-bereit-Signal, mit dem ich ganz viel tun kann, wie Bürsten, Augen untersuchen, Augen eintropfen, Ohren untersuchen, eintropfen, Fieber messen, Zecken entfernen. Ja.
Und das würden wir zuerst einfach als Verhalten beibringen, als Verhaltensweise, so wie wir andere Tricks, andere Verhaltensweisen beibringen. Und danach würden wir es ins Medical Training, in diesen Medical Training-Kontext bringen. Das heißt, wenn das Tier mal dieses Verhalten kann, dann schauen wir uns an, dass jetzt dieses Konzept dahinter versteht. Und das machen wir, indem wir besonders genau darauf achten, jetzt im Aufbau, wie das Tier reagiert, wenn wir irgendwas tun, wie zum Beispiel eine Körperstelle berühren oder einen Gegenstand näher bringen und würden dann sehr genau beobachten, was das Tier macht. Und wenn wir sehen, dass es entspannt bleibt und einfach stehen bleibt, würden wir es einfach belohnen. Aber wenn wir sehen, dass es vielleicht da jetzt irgendwie eine Ausweichreaktion zeigt oder
Muskelanspannung
oder auch ein Beschichtungssignal zeigt.
Oder veränderte Atmung.
Dann würden wir ihm zeigen, dass es unterbrechen kann. Das heißt, jetzt würden wir die Hände wegnehmen oder den Gegenstand wegnehmen und ihm sagen, geh doch mal raus aus diesem Verhalten. Dafür wirst du auch belohnt. Und dann versuchen wir das gleich nochmal und dann versuchen wir das anzupassen, einfacher zu machen, sodass wir vielleicht weniger diese Anzeichen sehen.
Das heißt, wir helfen dem Tier, die Entscheidung zu treffen, pass mal auf, wenn es dir so und so geht. Und genau können wir es ja von außen nicht sehen. Wir können ja nur das beobachten, das andere ist das, was das Tier fühlt. Deswegen ist immer so ein bisschen eine Raterei, aber ist egal, das funktioniert. Sagen wir dem Tier, geh jetzt raus aus der Position, weil das heißt, wir hören auf damit. Und das ist eigentlich ein super cooler Verstärker und vielleicht kriegst du zusätzlich sogar noch ein Leckerchen. Und das machen wir so oft, bis die Tiere das verknüpfen.
Also das wäre sozusagen der Ablauf. Ich bringe ihm erst das Kind-Target auf dem Handtuch bei. Dann, wenn er das gut macht, egal wo ich das Handtuch hinlege und sagt Target, dann geht er hin, legt sein Kind drauf ab. Das ist, wäre der Trick. Und dann fange ich an, das Kind-Target zu machen, sage, leg das Handtuch zum Beispiel auf den Stuhl, der Hund legt sein Kind drauf und dann komme ich mal mit der Bürste, gehe in die Nähe und ich merke aber, er spannt sich an. Dann spreche ich meinen Hund an, hole ihn aus dem Kind-Target raus und sage, ist okay, komm, hol dir mal irgendwie einen Keks oder geh kurz raus und danach probieren wir das Gleiche nochmal. Und darüber, dass ich das immer mache, ihn sozusagen erst, dass ich ihn quasi rausnehme. Manchmal ist es ja auch so, dass die Hunde von selbst dann schon rausgehen.
Ja, ja, das ist
ne? Sehr. Und das belohne ich dann wieder.
Ja.
Genau, wichtig ist dabei, dass wir das nicht wollen unbedingt. Ja? Also natürlich wollen wir, dass das Tier Nein sein kann. Aber eigentlich wollen wir nicht, dass es Nein sagt.
Ja.
Wir wollen ja weiterkommen. Ja. Das heißt, wir nehmen jedes Nein als Information und schauen uns an, wie können wir das zu einem Ja umpolen. Und es ist sehr wichtig. Das heißt, wir wollen, gerade natürlich wieder sehr abhängig vom Individuum, aber wir müssen schon auch ein bisschen fordern können, sodass das Tier auch die Motivation hat, Ja zu sagen. Das heißt, wir würden die Schritte anpassen, Belohnungsrate erhöhen, in die Negativbestärkung reingehen, sobald es geht, sobald wir sehen, dass das da hilfreich ist. Das heißt, wir würden schon viele Tools anwenden, damit wir zu diesem Ja kommen. Ja?
Die Susan Friedman sagt so etwas Schönes wie, mit sinngemäß übersetzt, wir akzeptieren das Nein und wir arbeiten uns zum Ja hin. Ja. Wenn wir uns nicht zum Ja hinarbeiten, dann
kommen wir nicht weiter.
Wir haben das Ziel nicht
erreicht. Aber Anarchie!
Ja. Dann haben wir schön mit dem Hund gesprochen und ihm beigebracht, ja, dass er Nein sagen kann. Aber er wird nicht lernen, Dinge, die für ihn im Moment unangenehm sind, als angenehm später mal zu empfinden oder auch uns ein bisschen was machen zu lassen, selbst wenn es mal brenzlig wird.
Und das ist, finde ich, ein ganz großer Punkt, weil das ist was meine Kunden mich dann immer so als erstes fragen, ja, aber wenn der dann immer Nein sagen darf, dann geht er halt einfach immer.
Ja,
nein, musst du ihm beibringen oder solltest du ihm beibringen, genau, dass er das angenehm empfindet und das sollten wir so kleinschrittig machen, dass er möglichst selten Nein sagen muss.
Ja.
Aber trotzdem
akzeptieren
wir es, wenn das jetzt nicht geht.
Ja.
Und wenn es mal gar nicht anders geht, auch das kann man ja üben, dass man sagt, okay, ich gebe dir jetzt ein Signal, es tut mir leid, dann musst du jetzt durch.
Mhm. Oh no.
Ja.
Genau, das ist einfach das ehrlich Kommunizieren. Ne? Im Notfall können wir nicht mehr und dann ist es so. Und auch das können wir vorher ehrlich ankündigen.
Genau.
Und
wichtig ist da auch noch, dass wir dieses Verhalten nicht alleine sehen. Ja? Das heißt, wenn wir sehen, dass der Hund in einem gewissen Fall, in einer gewissen Situation einfach nicht durchbeißen will, einfach oder will ist so ein schwieriges Wort, ne? Aber nicht durchbeißt, nicht mitmacht, immer wieder Nein sagt, dann sollten wir uns auch anschauen, wo können wir ihn sonst unterstützen. Wie schaut zum Beispiel die Resilienzfähigkeit aus? Wie schaut es aus in anderen Situationen, wo es vielleicht ähnliche Probleme gibt? Können wir da vielleicht dran arbeiten? Ich denke gerade an ein Beispiel, das ich gerade letzte Woche erst erlebt habe mit einer Giraffe, die für die Hufpflege den Huf auf den Block stellen soll. Das ist praktisch ihr IBB-Signal.
Ein Block ist einfach nur so.
Also ein Holzblock, ja, für die Hufpflege. Das heißt, man kann besser zum Huf und da dann feilen. Und wir haben zum ersten Mal mit einer Flex gearbeitet, mit dieser
Werkzeug,
genau. So, dass man die Hufe besser abfeilen kann. Und der ist komplett entspannt und kommt rein und stellt den Huf auf den Block drauf. Und wir machen zum ersten Mal mit der Flex 3, 4, 5 Mal hintereinander. Kein Problem, bleibt stehen. Und dann machen wir einfach nur ganz eine normale Berührung zur Abwechslung und auf einmal nimmt er den Fuß weg und geht. Und ohne irgendwelche vorherigen, für uns sichtbaren Anzeichen. Und dann ist er kurze Runde gegangen im Gehege, weil er ja, also er wird direkt im Gehege gearbeitet und ist zu seinen Frauen gegangen und hat geschaut, wie es denen so geht. Und dann ist er wieder zurückgegangen und kommt wieder rein in die Trainingsstation. Geht zu diesem Holzblock hin, hebt den Fuß einmal hoch, trifft den Block nicht gleich, kriegt deshalb auch nicht gleich eine Belohnung, nimmt den Fuß wieder weg und geht. Und wir haben dann ein bisschen gescherzt, so, naja, so richtig durchbeißen tut er nicht, ne? Also richtig Problemlösungen ist nicht so seine Sache. Und haben uns dann aber das Ganze ein bisschen genauer angeschaut und uns überlegt, okay, wo muss er im Alltag eigentlich Probleme lösen? Und diese Giraffen haben ein Enrichment-Programm, aber das Enrichment, das sie haben, das sind Dinge, die sie schon sehr gut können. Das heißt, es gibt immer wieder verschiedene Futterstationen an verschiedenen Orten, aber alles keine Herausforderung mehr. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn er nie in seinem Alltag wirklich Probleme lösen soll, wieso sollte er jetzt hartnäckig werden in einer Trainingssituation, wo es vielleicht dann noch so komisch ist, ne? Es ist eng, es sind viele Menschen, es ist laut, es vibriert. Wieso soll er da jetzt durchbeißen? Und das ist das, woran wir denken, ne? Das heißt, wenn ich sehe, in einem gewissen Moment funktioniert was immer wieder nicht, dann macht es keinen Sinn, das immer wieder zu probieren, weil nur weil es fünfmal probiert hat, wird es nicht funktioniert hat, wird es beim sechsten Mal nicht funktionieren. Das heißt, wo kann man sonst ansetzen? Gibt es irgendwas, wo man genauer die Körpersprache herausarbeiten kann? Gibt es irgendeine andere Situation, wo das Tier lernen kann, hartnäckiger zu sein? Gibt es Situationen, wo man Dauer zum Beispiel aufbauen kann in einem einfacheren Kontext, sodass das Tier immer versteht, was Dauer bedeutet? Oder können wir irgendwo daran arbeiten, dass das Tier irgendwas wieder und wieder und wieder macht, bis es zu seiner Belohnung kommt? Das heißt, ein bisschen Medical Training ist super, wird oft super konzentriert, runtergebrochen auf eine Situation. Aber wir haben halt immer ein gesamtes Tier vor uns. Wir haben nicht ein Verhalten vor uns. Und deshalb ist es unser halt großes Anliegen, dass wir uns anschauen, wo können wir das Tier sonst noch unterstützen im Alltag, außerhalb dieser Medical Training Situation.
Genau, und Teil davon kann eben auch sein, diese Ja-Nein-Antworten, ne, diese Selbstbestimmung geben, zeigen, dass man wirksam sein kann als Tier, weil auch das übertragt sich nach in Medical Training-Situationen an, oder eben auch der Resilienzaufbau. Und das ist auch der Grund, warum Resilienz dieses Jahr bei uns, also Jahresthema, sagen wir, im Rahmen unserer Tiertrainerinnen-Ausbildung und auf der Seminare, die hier im Hof mit unseren Tieren stattfinden, immer Jahresthema, das wir uns raussuchen, von dem wir hoffen, dass wir möglichst viele Menschen abholen können, egal ob es Verhaltenstierärzte sind oder Zootierpfleger, sodass jeder was lernen kann davon. Und dafür haben wir uns dieses Jahr Resilienz ausgesucht, weil es ein unfassbar wichtiges Thema ist. Weil es bringt mir nichts, wenn ich das Tier perfekt vorbereitet habe auf den Tierarztbesuch und dann haben wir eine stressige Hundebegegnung am Weg zum Tierarzt und dann ist der Hund so aus dem Häuschen, dass überhaupt gar nichts mehr geht, dann bricht alles wieder zusammen. Deswegen ist Resilienz einfach was, was wir ständig brauchen im Leben. Weil kleine unangenehme Dinge passieren uns immer wieder mal und wie man sich davon erholen kann, wie man damit umgehen kann, das macht viel davon aus, wie es uns geht im Leben, welche Skills wir haben.
Und eine gute Resilienzfähigkeit hilft uns auch, dieses Trigger-Stacking ein bisschen zu minimieren oder reduzieren, was die Anna gerade gesagt hat. Wir sind jetzt am Weg zum Tierarzt, da treffen wir einen Hund. Mein Hund regt sich auf, dann, das ist schon mal der erste Trigger, ein großer Trigger. Und dann geht es weiter zum Tierarzt, dann ist der Geruch, dann ist das Reingehen, die Tür, die aufgeht, der Tierarzt, der herkommt und Hallo sagt, alle diese Dinge, die dann passieren. Das heißt, es sind viele kleine Trigger, viele kleine Stressoren, die schwierig sein können. Und wenn sich die dann anhäufen und das Tier nicht gelernt hat, sich von diesen Stressoren zu erholen, dann haben wir irgendwo diese Explosion, ne? Diese oft plötzliche Explosion.
Und ja, natürlich kann man viele dieser kleinen einzelnen Auslöser separat rausnehmen und trainieren. Ne? Wir können Hundebegegnungen ordentlich üben, bis zum gewissen Grad, zumindest mit den meisten Hunden. Wir können an den Geruch von der Tierarztordination gegenkonditionieren. Wir können ihn gewöhnen an das, was da drinnen passieren wird, oder mit systematischen Desensibilisierungen arbeiten, was immer. Wir haben so viele Möglichkeiten, diese kleinen stressigen Elemente für unser Tier vorzubereiten, indem wir separieren aus der Gesamtsuppe und bearbeiten. Und trotzdem, wenn eins nach dem anderen kommt, dann stapelt sich das einfach ganz schnell auf. Oder es sind Sachen dabei, an die wir nicht gedacht haben, die wir nicht vorbereitet haben. Und dann hilft uns im Endeffekt nur noch der Resilienz.
Mhm. Und da sieht man ja auch wieder, wie alles ineinander greift. Also ne, diese Sachen, wenn ich meinem Hund mehr Entscheidungsfreiheiten gebe, jetzt nicht nur im Medical Training, sondern, als ihr gerade gesagt habt, Begegnungstraining, habe ich auch gerade dran gedacht, ich habe ja mit meinem Herdenschutzhund nun einen Hund hier, der eigentlich alles doof findet außer mir. Und da kommt uns draußen natürlich schnell viel entgegen. Und jetzt hatte der lange Zeit oder ist jetzt auch im, also der ist einfach chronisch krank. So. Und jetzt habe ich natürlich Tage, wo es schlechter geht und wo es besser geht. Und ich merke an den Tagen, wo es ihm schlechter geht, wo wieder die Krankheiten irgendwie hochkommen, ne, da gehe ich nur noch irgendwo, wo möglichst nichts ist, weil sonst haben wir wirklich keinen Spaß beim Spaziergang. Aber es gibt jetzt auch Situationen, und das hat aber lange gedauert, wo er weiß, er darf sich mehr entscheiden und wo ich ihn gar nicht mehr so raushole. Also jetzt einfach, ne, uns ist neulich ein Hund begegnet und er musste da hinbellen und ich habe mich einfach nur mal daneben gestellt, habe ihn ein bisschen durchgelungen und gesagt, ist okay, bell halt hin. Und dann hat er nur zweimal hingebellt und hat sich dann umgedreht zu mir, so, okay, was machen wir jetzt? Und ich so, ja, perfekt. Also auch da den Hunden so ein bisschen mehr zutrauen, dass sie sich von alleine dann rausholen können, weil je mehr die sich von alleine für eine gute Entscheidung entscheiden, ist es ja super. Und das greift ja jetzt alles ineinander. Das heißt, wenn ich Resilienz aufbaue, dann habe ich einen Hund, der grundsätzlich Hundebegegnungen besser schafft, der dann vielleicht auch ein, zwei, drei Hundebegegnungen hintereinander besser schafft. Aber ich habe gleichzeitig auch einen Hund, der den Tierarztbesuch besser schafft. Oh, und wenn ich das Ganze dann nochmal kombiniere mit dem Medical Training, dass der Hund gut vorbereitet ist, dass er weiß, was da auf ihn zukommt, dann habe ich halt irgendwann, so gut es geht, also 100% sind wir ja nie und das kommt ja auch total auf den einzelnen Hund an. Aber dann helfe ich meinem Hund so gut es geht durch unsere ja schon auch sehr bekloppte Menschenwelt.
Ja, absolut. Und so wie du ansprichst, na, es gibt bestimmt Grenzen. Je nach Tier gibt es Grenzen, so wie es bei Menschen Grenzen gibt und so gibt es auch bei den Teams Grenzen. Und wenn wir an diese Grenzen stoßen und sehen, hier hat eine der Parteien massiven Stress, gibt es auch hier noch Möglichkeiten, um das zu lösen. Ne? Also es gibt ja mittlerweile wirklich tolle Sachen, die Hunde unterstützen in ihren Stresszuständen, sodass man sie nicht mehr traumatisieren muss. Die Zeiten sind vorbei.
Ja. Was wäre euch denn noch wichtig? Ich meine, ihr arbeitet ja jetzt auch mit ganz vielen anderen Tieren. Hunde sind ja mittlerweile für euch, also ihr trainiert schon Hunde, ihr bildet ja auch Assistenzhunde aus, aber ihr arbeitet ja auch mit ganz, ganz anderen vielen Tierarten. Was lehrt euch das oder was ist euch da nochmal wichtig, das hier heute mit reinzubringen?
Also prinzipiell ist das ja einer unserer Grundgedanken, dass wir hier für, hauptsächlich sind es natürlich Hundetrainer, diese Kurse anbieten mit anderen Tieren, weil wir so andere Sachen lernen können.
Ja, also man kommt immer mehr drauf, wie viel uns Hunde schenken. Und Wir reden hier natürlich jetzt nicht vom traumatisierten Hund von der Straße, von irgendwoher, keine Ahnung, sondern wir reden vom 0815-Hund mit ihren normalen Alltagsproblemen, wie sie halt bei uns so sind, ne? Und da sehen wir, wie viel wir für selbstverständlich nehmen, wenn wir mit Hunden arbeiten und auch wie viel wir von ihnen erwarten eigentlich, weil sie Hunde sind. Und die anderen Tierarten, die holen uns wieder ein bisschen zurück auf den Boden und sorgen dafür, dass wir wirklich gründlich arbeiten. Und unter gründlich verstehen wir hier, dass wir einen guten Plan machen, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen. Also wirklich nichts. Das fängt schon damit an, dass es ums Futter geht, dass es hier überhaupt herkommt, dass es überhaupt mitmacht, bis hin zu, wenn wir dann bei der Blutabnahme sind, dass der Affe sieht, dass das Blut aus der Ader kommt und aus der Vene kommt und sagt, boah, was ist jetzt los?
Oh mein Gott,
darauf habe ich noch nie gesehen.
Darauf war ich nicht vorbereitet, das mache ich nie wieder.
Genau, das heißt wirklich, wirklich viele Details, die uns beim Hund die wir uns erlauben können zu übersehen, sehr oft. Und die uns aber, wenn wir uns darauf fokussieren, durchaus auch zu einem besseren Training und einer besseren Beziehung mit unserem Hund bringen können.
Genau, und es hört sich jetzt so simpel an, wenn die Barbara das sagt, tatsächlich, wenn wir ein Känguru bekommen, dann kann es sein, dass wir ein halbes Jahr daran arbeiten, dass das in unserer Nähe fressen kann oder aus unserer Hand fressen kann. Und dass, wenn wir die Hand ausstrecken, um das Futter zu präsentieren, dass das Tier nicht mehr sofort zurückspringt. Oder dass, wenn wir zu nah an der Waage sitzen und das Känguru auf die Waage holen und dann merken, hoppla, der Schwanz vom Känguru ist ja nicht auf der Waage, wir müssen hier noch einen halben Meter nach hinten rutschen. Und dann, wenn wir aufstehen und nach hinten rutschen, dann kann sein, dass es das Tier so schreckt, dass das weg ist. Und wir glauben, dass wir ganz oft bei Hunden ähnliche Situationen haben, die sich anders äußern, weil Hunde nicht so zeigen. Zum Beispiel, wenn wir das Futter wegnehmen. Das kann man sich bei exotischen Tieren nicht leisten. Dass man zum Beispiel eine Handvoll Futter hat, das Tier darf sich ein paar Sachen nehmen, dann nimmt man die Hand wieder weg. Das ist
aber die Futtertube, ne?
Das ist absolutes No-Go. Bei Hunden machen wir das ja die ganze Zeit mit der Futtertube. Mhm. Und das fällt uns gar nicht auf. Und wenn wir aber so sehen im Training mit anderen Tieren, was das für Auswirkungen macht mit Tieren, die uns das sehr ungehemmt sagen, dass sie das doof finden.
Also mit einem Wolf machst du so eine Futtertube wegnehmen zweimal. Und dann ist die Futtertube seit mir.
Ja.
Also tatsächlich so, ne? Weil das macht keinen Sinn für ein Wildtier. Es macht wahrscheinlich auch für einen Hund keinen Sinn. Aber der Hund
macht halt mit.
Er macht halt mit. Mhm. Oder überspielt oder geht da eventuell auch über die eigenen Grenzen, weil er weiß, dass es gleich wieder kommen wird, das Futter. Mhm. Aber dieser Moment des Wegnehmens ist trotzdem blöd. Mhm. Und dann haben wir vielleicht schon so einen kleinen Trigger, der Teil unseres Trigger-Stacking wird. Ne? Und das sind Dinge, abgesehen von kreativeren Trainingsplänen auch, die wir mit Wildtieren oft haben, sind das wohl die wichtigsten Dinge, die wir lernen können von anderen Tierarten.
Ja. Und auch noch mal einen Fokus drauf auf diese massive Übergriffigkeit gegenüber unseren Haustieren. Das haben wir schon kurz angesprochen, aber das fällt auch da wieder ganz massiv rein. Wenn wir den Sittich trainieren und der ist nicht einverstanden mit der Verstärkungsrate, dann ist der weg.
Genau, dazu müssen wir aber auch sagen, dass wir unsere Tiere nicht hungern. Ne? Hungern lassen, das heißt, wir positive Bestärkung bedeutet ja, dass wir was, dem Tier was geben, was Verhalten häufiger werden lässt in Zukunft. Ja? Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es angenehm ist fürs Tier. Weil wenn das Tier davor sehr depriviert worden ist, dann ist diese Ressource eventuell überlebensnotwendig. Das heißt, es ist nicht mehr so freiwillig oder schön, wie sie es anhört. Und deshalb halten wir uns gern an diese Positive Reinforcement Culture. Das heißt, für uns geht es nicht darum, dass wir was dazugeben, was das Tier gern hätte, natürlich schon auch, aber für uns geht es in erster Linie auch darum, dass die Grundbedürfnisse mal gedeckt sind. Das heißt, wenn wir jetzt mit diesem Sittich arbeiten, dann nehmen wir natürlich die allerbeste Hirse fürs Training, aber die Grundnahrung kriegt er sowieso, vor allem mit so kleinen Tieren kann man sich das gar nicht erlauben, ne? Die sind ja in kürzester Zeit unter Zucker, es geht gar nicht. Und das würden wir auch nicht machen. Das heißt, wir machen schon Futtermanagement und setzen unser Futter strategisch gut ein, aber nie so, dass wir Tiere haben, die extremst hungrig sind.
Mhm. Das ist ja auch, also da fallen mir gerade noch zwei Sachen für ein. Ich habe heute noch einen Podcast von Michael Shikashio. Und der hatte eine Inderin zu Gast, Sindhu Patel, glaube ich, die ja über frei lebende Hunde in Indien erzählt. Und da war jetzt heute das Thema, dass in Indien ja gerade die ganzen Straßenhunde eingefangen werden und in irgendwelche Tierstationen verbracht werden. Also ein großes Thema, weil es halt auch wirklich eine Katastrophe ist für viele Dinge. Und da hatte aber die Trainerin auch gesagt, oder die das da auch erforscht, dass du halt mit Straßenhunden, und das zählt jetzt genau auf das ein, was ihr jetzt auch gerade gesagt habt, das sind halt keine Hunde, die zu Hause bei Menschen leben, sondern wenn ich da mit denen was möchte, also die einfangen möchte, die irgendwo hinlocken möchte, wenn die jetzt keinen Bock auf mein Futter haben oder keine Lust haben auf das, was ich da mit denen mache, dann drehen die sich halt einfach um und gehen. Weil das nicht so wichtig für die ist, dann geben die sich halt woanders was zum Essen suchen, weil die ja auch viel eigenständiger und selbstständiger sind als unsere Hunde, die wir jetzt hier irgendwie zu Hause haben, also die meisten. Und das, finde ich, ist auch so ein Riesending, da auch mal drüber nachzudenken, was wir tatsächlich alles von unseren Hunden verlangen. Und was wir für selbstverständlich erachten, das zählt schon sehr darauf ein, was ihr eben auch gesagt haben, dass wir gerade bei kleinen Hunden haben wir ja eine enorme Übergriffigkeit, immer wieder. Das versuche ich meinen Leuten auch immer zu erklären, auch zu sagen, dass ich sage, meine Coco hat zwei verschiedene Hochsignale. Das eine ist hoch und das heißt, ich hebe dich jetzt hoch. Also da gibt es dann auch keine Diskussion. Es ist einfach nur die Ansage, ich muss das jetzt machen, weil sonst kommt sie halt nicht ins Auto. Oder magst du hoch? Da darf sie immer Nein sagen. Da darf sie sagen, ja, ich möchte jetzt hochgehoben werden oder nicht. Und dann gucken mich alle immer mit großen Augen an. Ich so, ja, aber alles andere ist übergriffig. Stellt euch vor, ihr werdet einfach immer hochgerissen oder mal eben zur Seite gezogen oder so. Und dann beschwert ihr euch, wenn die Hunde dann irgendwann mal sagen, ich möchte das nicht.
Mhm.
Ja, und ein Hund wie Juno landet dann halt im Tierheim, weil dann keiner mehr drankommt. Hündin wie Coco ist auch im Tierheim gelandet, da ist halt keiner mehr dran gekommen, weil die dann halt irgendwann ihre Zähne einsetzen.
Mhm.
Und ich denke dann oft zu Recht, ja, weil anders können sie sich dann ja auch nicht mehr artikulieren. Aber nochmal ist das ja ein großes Thema, das auch zusammenzubringen, dass Medical Training ja nicht nur dafür da ist, unseren Hunden was beizubringen, dass die beim Tierarzt sich behandeln lassen oder dass die auch sich von uns besser handeln lassen, wenn ich eine Zecke ziehen muss, wenn ich bürsten muss, also gerade bei Hunden, die so viel gebürstet werden müssen, sondern es zählt ja auf das ganze Leben der Hunde ein.
Medical Training ist halt auch eine Philosophie, ne? Es ist,
ja.
Es geht darum, dass wir bei gewissen Dingen bessere Kooperation kriegen, das stimmt. Aber in Wirklichkeit ist es eine Philosophie, die wir leben möchten, oder? Dass wir eben respektvoll und vertrauensvoll mit dem Tier umgehen, aber trotzdem Ergebnisse erzielen.
Genau. Also auch ehrlich sein, ne?
Ja.
Auch wirklich ehrlich sein, weil es wird oft genug mal übel werden und dass wir auch dafür zum Beispiel ein Signal haben mit, das tut mir echt leid und das wird jetzt passieren, ne?
Ja.
Und dass wir das vorher ansagen und dass wir nicht so tun, als wäre alles fein. Und das Gleiche gilt fürs Knurren, ne? Also über Knurren wird ja eh in verschiedenen Kontexten sehr häufig gesprochen, aber auch hier im Medical Training gilt, wenn der Hund knurrt, dann sagen wir Danke. Weil das ist ein super wichtiges Signal.
Ja.
Und dann wissen wir, wir brauchen ein anderes Setting für das Tier.
Ja.
Das heißt nicht unbedingt, dass wir aufhören mit der Übung, weil wir werden diese Übung wahrscheinlich brauchen. Das heißt nicht, dass wir, das heißt nicht unbedingt, dass wir noch kleinschrittiger werden müssen. Vielleicht reicht eine Veränderung im Setting.
Mhm.
Vielleicht reicht was von der Höhe, von der Positionierung vom Tier oder wie schnell ich hinfasse zum Hund. Das kann schon einen Unterschied machen. Aber das Knurren darf niemals geschimpft oder bestraft werden, weil das ist eine unfassbar wichtige Kommunikation für uns. Es ist eine Message an uns, dass wir wissen, dem Tier geht so schlecht, dass es sich wehren muss.
Und wir haben so viel übersehen, dass ich jetzt knurren muss.
Ja.
Ja, genau.
Ja, genau. Wenn ihr jetzt bei den Tieren rangeht, was habt ihr denn? Ihr habt eben gesagt, ihr habt sehr, sehr viele verschiedene Tierarten bei euch auf dem Hof. Was sind denn so die exotischsten, mit denen ihr gerade arbeitet? Oder vielleicht auch die schwierigsten, mit denen ihr arbeitet?
Bei unserem Hof? Die exotischsten?
Wir haben Weißbüscheläffchen, wir haben Wallabies, Pampas, Hasen, Riesenfauchschaben aus Madagaskar, also werden auch Kakerlaken genannt.
Reptilien.
Genau. Und das sind, glaube ich, wahrscheinlich die exotischsten, ne?
Nutrias, wobei die ja nicht mehr so exotisch sind, ne?
Genau, es gibt schon bei uns.
Die sind im Training exotisch, weil sie niemand trainiert. ja, das sind wohl die und sonst sind wir, wenn wir unterwegs sind, trainieren wir alles, ne? Also je nachdem, was im Zoo oder in anderen Einrichtungen trainiert werden möchte, sollte, müsste.
Muss, genau. Auch da schauen wir immer, was bringt die meiste Welfare. Das heißt, wo gibt es die Notwendigkeit für Training, wo wiederum das Tier was zurückbekommt. Im Idealfall hat auch was der Mensch davon. Ne? Und das ist ja eh fast immer so im Medical Training auch. Also wenn ich jetzt, denk halt an unser Beispiel mit den Wildkatzen im Norden Deutschlands, in einem Wildpark, wo es alte Wildkatzen gab und die mussten eine Injektion bekommen, einmal im Monat und dazu neues Gewicht gebraucht und das Ganze war nur möglich, indem mehrere Tierpfleger da reingeschickt wurden.
Wir haben so einen 3 Tierpfleger für 2 Stunden.
Ja.
Das ist 6 Arbeitsstunden.
Ich glaube, ich habe eine höhere Zahl noch in der Kopf. Und wir waren mit Netzen bewaffnet und haben diese Wildkatzen eingefangen. Also purer Stress.
Für kranke alte Tiere.
Ja, und für die Tierpfleger. Die wollten nie Tierpfleger werden, weil sie mit Netzen Wildkatzen fangen wollen, ja.
Die wollen auch nur gut offizieren, ja.
Und zum Schluss waren diese Wildkatzen völlig fertig in den Netzen. Man konnte sie in die Box packen, auf die Waage setzen und dann noch schnell die Injektion in den Pro und Go. Absoluter Stress mit alten, für alte Tiere überhaupt nicht vertretbar. Sondern waren wir dort nur ganz kurz.
Für ein Tag, glaube ich.
Ja. Und ich glaube, in der zweiten Einheit hat man die Wildkatze bereits freiwillig auf der Waage.
Die waren nämlich nicht scheu in dem Sinn, ne, dass sie nicht mitarbeiten wollten. Das heißt, sie kannten durchaus den Kontakt zu den Pflegern, aber eben kein formelles Training bisher. Ja.
Und für die Injektion konnten wir sie dann in ihre Boxen reintrainieren. Und das war's. Es war so unfassbar unkompliziert. Und das Ganze wurde einfach nicht gestartet, weil, wie in vielen Institutionen immer noch, häufig so der Fokus drauf ist, er sagt, wir haben hier Wildtiere und wir wollen die nicht vermenschlichen, deswegen lassen wir sie lieber wild.
Und wir sind kein Zirkus, das heißt, die sollen ja brauchen keine Kunststücke lernen.
Keine Dressur, bitte. Das heißt, es sind immer noch so ganz viele Vorurteile, wo es dann wahnsinnig toll ist zu sehen, wenn wir Medical Training vorschlagen und Tools in die Hand geben, zu sehen, was das Outcome ist. Mhm. Und dass diese Tiere nicht gezähmt werden dadurch. Mhm. Wir machen sie vertraut.
Das immer gezähmt bedeuten soll, ne? Aber nachdem die Tiere ja in Nähe des Menschen sich wohlfühlen sollen, sowohl ob das jetzt Besucher sind, als auch die Pfleger selbst, ne? Oder Tierarzt, nachdem sie sich ja wohlfühlen sollen, müssen sie es auch lernen, wenn wir es ihnen nicht erklären, wenn wir ihnen nicht zeigen, wie sie in dieser Umgebung angenehm leben können, dann ist das eigentlich ein ziemlicher Welfare-Verstoß. Also,
ja.
Ja.
Genau.
Wie wenn wir unseren Hund, der in der Stadt leben soll, nie Autos näher bringen. Das gehört dann einfach dazu, zu diesem Leben, ne? Zu diesem Setting.
Okay. Gibt es denn noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist euch wichtig im Zusammenhang mit Zusammenleben mit den Hunden, mit vielleicht auch noch was, was ihr aus dem Training, ich meine, das haben wir jetzt schon besprochen, aber ob es noch was gibt, was ihr aus dem Training mit Wildtieren oder Exoten, ob es da was ganz Spezielles gibt, wo ihr sagt, boah, da haben wir richtig viel rausgezogen. Ich weiß, dass wir, also ich wollte ja unbedingt mal so ein Hühnermodul mitmachen, weil Hühner zu klickern ist schon, die kann ich halt nicht irgendwie irgendwo hinsetzen. Also die machen halt nicht so gerne mit, wenn ich da nicht gut im Training bin. Und das, finde ich, ist immer so ein Riesenvorteil. Deswegen machen wir HundetrainerInnen das ja auch gerne, zu euch zu kommen, weil wir da wirklich gut lernen, wie stelle ich so einen Trainingsplan auf? Also ich muss mir vorher einfach Gedanken machen. Und da muss ich halt auch wirklich gut im Training sein.
Ja, man hat halt, da fehlt einem dieser Vertrauensvorschuss, den man vom Hund oft hat, ne? Also diese Zusammenleben, die sie sich kennen aus dem Zusammenleben und schon irgendwie verstehen, was der jetzt gemeint hat, weil der sonst auch immer ein bisschen langsamer oder so, ne? Das fällt halt beim Huhn weg, weil das, also bei unseren Hühnerseminaren ist es so, dass wir immer neue Hühner verwenden. Das heißt, jeder Teilnehmer hat ein Huhn, das noch nie trainiert worden ist. Da gibt es dann keine Ausreden von wegen bettelndes Huhn, dummes Huhn, besonders schlaues Huhn. Das ist das, was das in diesen Einheiten vom Trainer gelernt hat. Und das ist oft beinhart, ne?
Unangenehm zu sehen, was die Hühner gelernt haben.
Kann aber auch sehr angenehm sein, so ist es.
Aber was sie gelernt haben oder auch nicht gelernt haben oder genau, nicht so gelernt haben, was ich eigentlich beibringen wollte.
Und es ist so schön oft, dann nach ein paar Einheiten diese Vergleiche zu hören, oh ja, das ist bei meinem Tier XY zu Hause auch so, oder? Das kenne ich von mir selbst. Mein Problem ist, also schon sehr aufschlussreich mit Hühnern zu arbeiten. Vor allem eben mit diesen wirklich naiven, untrainierten Hühnern, die einfach nur Feedback geben.
Ja. Ein anderes Ding, das mir noch einfällt, ist, dass wir nicht vergessen dürfen, wirklich alle Elemente, die wir zum Schluss brauchen, am Schluss der Übung brauchen, mit reinzupacken in den Trainingsplan. Das heißt, wenn wir das Bürsten vorbereiten und dann soll das auch im Hundesalon stattfinden, dann ist es weit mehr als nur das Bürsten, sondern wir brauchen auch, dass der Hund auf dem Tisch stehen kann, dass er sich von fremden Menschen anfassen lässt, dass er an die verschiedenen Bürstungen gewöhnt ist und an die richtigen Abstände von Verstärkern.
Und da ist, glaube ich, das kommt im Hundebereich sehr oft zu kurz, eine ganz gute Kommunikation mit dem Tier ist ganz wichtig, weil es wesentlich sein kann, dass der Tierarzt dann in einer gewissen Position steht oder ein gewisses Gerät dabei hat. Ich denke gerade wieder an ein Giraffenbeispiel, wo wir die Giraffe wirklich gut für ein X-Ray, für ein Röntgen vorbereitet haben. Und der ist bombensicher gestanden, das hat gut funktioniert und wir haben mit Kartons und Schachteln und allem möglichen und Anzügen und alles geübt. Nur den Laptop haben wir nie mit eingebaut, weil das halt unpraktisch ist. Und dann war auf einmal da dieses Kabel direkt vor der Giraffe am Boden, die Schlange am Boden, die wir nie geübt haben. Er zum Glück hat das trotzdem gut mitgemacht. Aber diese Kleinigkeiten können wirklich das gesamte Training zusammenhauen. Und das ist besonders ärgerlich, wenn es mit einem großen Aufwand verbunden ist, wie zum Beispiel in diesem Fall, wo dann zwei Tierärzte da sind und die Röntgenmaschine und alles aufgebaut ist und dann, wenn dann das Tier nicht mitmacht, ist es echt ärgerlich.
Da kommen wirklich lustige Situationen zustande, ne? weil selten sind diese zwei Tierärzte im Zoo angestellt, wenn man Glück hat schon, aber mit ein bisschen Pech wartet man seit einem halben Jahr auf den Spezialisten aus Frankreich und dann ist er da und dann haben wir so eine Kleinigkeit vergessen und
ist ärgerlich.
Sehr ärgerlich.
Dann ist gut, wenn man gute Generalisierung gemacht hat und
resilientes
Tier hat.
Genau. Dann kann uns das wieder mal retten. Ja, und dann haben wir schon kurz angesprochen, den geschützten Kontakt.
Mhm.
Wir finden es eine super coole Übung, einfach mal zu sagen, so pass auf, wir tun jetzt so, als wäre unser Hund ein Tiger, bauen uns ein Kamingitter auf oder stellen Stühle dazwischen und schauen mal, was jetzt eigentlich geht mit freiwilliger Mitarbeit.
Auch ein wirklich, wirklich wichtiges Tool, wenn wir es mit Tieren oder mit Hunden zu tun haben, die bereits vielleicht eine Beißgeschichte haben oder bei dem wir wissen, dass es eventuell brenzlig werden kann. Dann ist ein geschütztes Kontakttraining einerseits super für den Vertrauensaufbau und um zu sehen, was das Tier wirklich machen will. Ich bin immer vorsichtig mit dem Wort will, aber wir haben halt noch einmal weniger Eingriffsmöglichkeit. Und es kann auch unheimlich wichtig sein oder wertvoll für den Tierarzt selbst sein. Wenn wir irgendwas Mobiles haben, wo wir sagen, schau, so und so sind die Regeln, es kann nichts passieren, weil auf der anderen Seite, wie auch immer, dann kann das auch sehr, sehr hilfreich sein.
Genau. Und ich glaube, das Ganze resultiert schon in unserem großen Wunsch, nicht nur gegenüber Tierärzten, sondern auch gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Trainern. Wir tun alles, um mit unseren Tieren wertschätzend und bedürfnisorientiert und respektvoll umzugehen und mit unseren Mitmenschen, ist da noch einiges zu tun. Und gerade wenn wir so einen Fokus drauflegen, mit Hunden so achtsam umzugehen, dann glaube ich, wäre es wirklich schön und dringend an der Zeit, dass wir auch miteinander so umgehen. Weil wir haben alle das gleiche Ziel und allen ist das Wohl des Tieres so wahnsinnig wichtig. Also können wir eigentlich auch am Strand sehen. Jeder mit seinem Weg, wie er ist und an den er glaubt.
Mhm.
Ja.
Total wichtig. Also das ist für mich geht das immer, also für mich ist einfach die Grenze da gesetzt, wo halt jemand anfängt, gewaltvoll mit Tieren umzugehen, bewusst gewaltvoll mit Tieren umzugehen. Nicht die Menschen, die es nicht besser wissen oder die aus der Angst heraus handeln oder die aus Unsicherheit heraus handeln, weil das gibt es immer. Ne? Oder die auf dem Weg sind. Ich habe früher auch anders trainiert. Man muss immer gucken, wo jeder auf seinem Lebensweg steht. Und da dann halt auch erstmal freundlich miteinander umzugehen.
Genau.
Zu gucken, wo steht denn der oder die andere und wo kann ich den denn abholen. Da können wir, glaube ich, sehr, sehr viel von Tieren tatsächlich auch lernen. Auch im Umgang mit ihnen. Also je wertschätzender wir da umgehen und je achtsamer wir da sind, desto mehr, finde ich, lernen wir auch. Oder können wir lernen, klingt jetzt nicht allen, aber es gibt ja durchaus Menschen, die super mit Tieren umgehen können, aber bei Menschen gibt die Ungeduld dann größer, sagen wir es mal so.
Genau.
Aber ich finde das halt total wichtig, weil je mehr ich da sehe und ich hoffe, dass das in dieser Folge auch so ein bisschen rausgearbeitet worden ist, dass es eben nicht weder bei Menschen noch bei Hunden nur mit einer Sache getan ist. Also das, was ihr jetzt, das Beispiel, was ihr gerade gebracht habt mit der Giraffe. Wenn die da steht und dann liegt auf einmal das Kabel am Boden. Wir haben ja solche ähnlichen Situationen auch mit den Hunden, weil viele Menschen ja denken, ja, wir haben das jetzt dreimal in dieser Situation geübt, also kann der das überall und immer. Und dass aber so eine Kleinigkeit ein Tier auch durchaus aus dem Konzept bringen kann. Und ja, teilweise uns Menschen auch, wenn wir mal ehrlich sind. Sind ja auch sehr ritualisiert. Und wenn dann irgendwas mal irgendwo anders steht, also wenn ich meinen Tag morgens anders anfange, als ich es normalerweise tue, dann ist der Tag gelaufen. Dann kriege ich auch nichts hin mehr an dem Tag. Also da einfach ein bisschen achtsamer zu sein und zu gucken und dann nicht immer zu sagen, ah, jetzt der dumme Hund und jetzt soll der das halt gerade mal machen, das haben wir doch trainiert, warum macht er das denn jetzt nicht? Sondern wirklich zu überlegen, ja, warum macht er das denn jetzt nicht? Was ist denn jetzt anders? Vielleicht stehe ich anders, vielleicht stehe ich auf der anderen Seite. Ich habe es immer nur links geübt und jetzt stehe ich auf einmal rechts. Vielleicht habe ich es nie in der Tierarztpraxis geübt. Also ne, vielleicht ist da ein anderer Hund anwesend und das kennt er nicht. Also es können ja ganz viele Punkte da zusammenkommen, warum ein Tier etwas nicht macht, was es macht. Von daher kann ich nur allen sehr ans Herz legen, die mal nach Österreich fahren wollen, einen eurer Kurse zu belegen oder Seminare zu besuchen. Ich finde das wirklich, also ich finde das ja super, wenn das jeder, ich meine, das ist jetzt hauptsächlich natürlich für uns Trainierende oder für Tierärzte oder für Tierpfleger interessant. Aber ich fände das schon auch toll, wenn mal andere Menschen auch das ausprobieren und zu sagen, okay, ne, ich gehe da mal rein, weil dann ist auch das Ansehen der Hunde oder die Wertschätzung der Hunde eine ganz andere, weil man dann auf einmal merkt, wie viel die uns eigentlich schenken.
Voll, ja. Voll. Und Eltern mit Kindern hätten wir auch gerne in den Kursen.
Ja.
Oder Eltern, bevor sie Kinder haben.
Auch.
Also egal, wo ihr gerade in eurem kleinen Leben steht, das Animal Trading Center hilft euch immer und überall. Ihr könnt nachher eure Schlangen, eure Kakerlaken, eure Kinder und eure Hunde trainieren.
Und die Männer auch.
Und die Männer auch.
Wir geben zu allem unseren Senf dazu. Ja, also tatsächlich kommen wir jetzt in diesem Jahr auch noch nach Deutschland mit Medical Training, ne? Da haben wir auch einen Termin, an, werden wir zuschicken. Und ansonsten, ja, voll gern. Wer Lust hat, mit unseren anderen Tieren Erfahrungen zu sammeln, dafür sind wir da.
Uns geht es vor allem um die Praxis.
Ja.
Das trainieren, trainieren, trainieren.
Genau.
Okay, dann glaube ich, haben wir das meiste. Fällt euch noch irgendwas ein? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Nee,
wir können wahrscheinlich noch tagelang reden, ne?
Ja.
Irgendwann.
Ja. Okay, dann habe ich ja am Anfang im Vorgespräch, habe ich schon so ein bisschen angekündigt, wir machen immer ganz zum Schluss eine kleine Geschichte Skurriles aus der Hundewelt. Und da ist die Frage an euch, habt ihr irgendeine nette Geschichte?
Ja, also fast aus der Hundewelt. Wir haben
aus der Tierwelt ist es für euch.
Super, danke. Eine Geschichte aus der Nutria-Welt können wir bringen. Und zwar haben wir unser Nutria vorbereitet für eine Narkose für die Kastration. Und das haben wir im geschützten Kontakt gemacht. Einer unserer Tierpfleger hat das gemacht, hat das total super vorbereitet. Das heißt, das Tier hat so parallel vor dem Zaun eingeparkt, damit wir den Oberschenkel da haben, um die Injektion zu setzen. Wir haben das Tier schon umgestellt von fester Nahrung, also Lieblingsleckerlis. Die kriegen so Pferdekekse als Lieblingsleckerlis. Haben wir schon umgestellt auf Apfelmus, weil in der Narkoseeinleitung kann ich natürlich keine festen Brocken füttern, aber ein bisschen Apfelmus ist verkraftbar, haben wir geklärt mit dem Tierarzt vorher. Jo, und dann machen wir das, der Tierarzt kommt und packt Zeitspritzen aus. Und wir dachten uns, okay, sind wir mal gespannt, ob das klappt, weil was die Annahme war, dass es eine Injektion ist. Und die erste Spritze hat ganz wunderbar geklappt und dann war das Tier weg. Weil für eine zweite Spritze haben wir es nicht vorbereitet. Und das ist genau das, was wir gemeint haben, es muss alles in den Wohnungsplan mit rein und wenn es dann ein zweiter Pieks ist. Und das haben wir komplett vergessen und damit war die ganze Sache relativ hinfällig. Ne? Ja, und wir haben zuschauen können, wie unser ganzes Training von 2-3 Wochen hier den Bach runtergeht. Nur die genau gleichen Sache, aber einfach nur ein zweiter. Ja. Ja, also wir mussten irgendwie lachen und weinen gleichzeitig.
Aber wir sind jedes Jahr in Amerika zur Fortbildung bei einer Konferenz, bei der ABMA, Animal Behavior Management Alliance. Das ist so unsere Trainergruppe in Amerika. Und da hat man letztes Jahr einen wunderbaren Vortrag über unsere Nutria-Training, weil wir vermutlich die besttrainierten Nutrias in der ganzen Welt haben.
Aber nur, weil sonst niemand Nutrias trainiert. Ne? Also.
Aber sie sind unheimlich coole Tiere zu trainieren, weil sie so ganz unterschiedliche, anders wahrnehmen als wir.
Okay.
Und halb aquatisch sind. Also die sehen nicht gut, die riechen sehr gut, aber die haben sehr, auch sehr, sehr starke Tasterhaare. Das sind ganz, ganz interessante Tiere zum Trainieren.
Von denen können wir wahnsinnig viel lernen und das alles haben wir zusammengepackt, eine Präsentation vorgestellt und einen Award dafür bekommen. Okay. Ja, was ziemlich lustig ist, weil wahrscheinlich haben noch nie Nutrias irgendeinen Trainings-Award bekommen.
Oder irgendeine Award.
Aber wir feiern unsere Nutrias. Ja.
Ja. Wunderbar. Super, dann danke ich euch sehr für das tolle Gespräch. Für alle, die uns jetzt zuhören, es gibt ein ganz tolles Medical Training Buch von euch. Das verlinke ich noch in den Shownotes. Gibt es sonst noch irgendwas, wo ihr sagt, ich glaube, die Seminare und so, da wolltet ihr mir noch Links schicken, was so ansteht. Also das findet ihr dann nachher hier auch alles drunter verlinkt. Wenn ihr da hin wollt, wenn ihr Fragen habt, schickt mir die Fragen, dann sehen wir zu, dass wir die noch beantwortet kriegen. Also das auch immer gerne. Und ja, dann wären wir durch für heute. Vielen Dank an euch beide. Schön, dass ihr da wart. Ich fand es sehr interessant. Und fangen mal an zu sparen und zu gucken, wann ich denn mal wieder... Ja, es geht. Also bei mir geht es halt erst tatsächlich, wenn Kisha, mein altes Mädchen, irgendwann in 100 Jahren nicht mehr da ist. Weil vorher kann ich einfach nicht verreisen. Also ja, mit ihr verreisen geht nicht.
Ja.
Genau. Aber das steht noch auf der Bucketliste, dass ich dann doch mal... Oder ich muss euch zu mir einladen, sobald ich hier mal irgendwie Räumlichkeiten habe.
Dann würden wir uns sehr freuen.
Wir bringen Nutrias mit.
Ja. Wir bringen Nutrias mit. Super.
Vielen Dank.
Dann, wie immer, ihr Lieben, mind the dog, achtet auf eure Hunde und wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao!